Herr Gehr, immer wieder fallen Verbraucher aus allen Wolken, wenn ihnen zum Beispiel eine Rechnung für Ware ins Haus flattert, die sie angeblich online bestellt haben. Da stecken oft Kriminelle dahinter, die das Konto ihres Opfers gehackt haben. Was können Hacker denn noch so alles anstellen, wenn sie sich erstmal Zugriff auf solche sensiblen Daten verschafft haben?
Als Verbraucherzentrale erleben wir oft Bestellungen in fremden Namen. Das heißt, dass ich plötzlich Produkte bekomme oder vor allem auch die Rechnung für Produkte bekomme oder Dienstleistungen, von denen ich noch nie was gehört habe. Und in dem Moment im Hintergrund ist Identitätsdiebstahl, also digitale Kriminalität. Und das ist leider keine Seltenheit mehr.
Was sind denn so die Spezialitäten, sag ich mal, von diesen Betrügern? In welcher Form versuchen sie sich denn unsere Daten anzueignen?
Es gibt verschiedene Quellen. Also zum einen gibt es Datenlecks, also in großem Umfang Daten, die online verfügbar sind, vielleicht auch von gehackten Firmen. Da kann man sich ein Stück weit verschützen, indem man zum einen sensibel ist und die Nachrichten verfolgt und dann auch von Zeit zu Zeit Passwörter ändert und auch starke und unterschiedliche Passwörter benutzt. Also nicht in einem Account, wo die Daten vielleicht in so einem Datenleck bekannt geworden sind, dann in allen anderen Accounts auch benutzt, sondern überall ein eigenes Passwort.
Dem ist ja schon mal zu entnehmen, dass die Vorgehensweise der Betrüger ja davon abhängt, was sie mit ihrer Attacke konkret bezwecken, nicht? Also es bedeutet auch, dass sich Internet-User je nach Art und Zielrichtung des Angriffs unterschiedlich absichern müssen. Ein Beispiel Datenlecks haben Sie jetzt genannt. Was gibt es denn da sonst noch für Beispiele?
Ein möglicher Angriff ist Schadsoftware. Das heißt, wenn also jemand Kontrolle über meinen Computer, über mein Handy übernommen hat, dass dort Schadsoftware draufgespielt wird und zum Beispiel E-Mails losgeschickt werden. Davor kann man sich ein Stück weit schützen, indem man Virenschutzprogramme aktuell hält und immer alle Sicherheitsupdates installiert und auch guckt, dass PCs und Smartphones auf der aktuellsten Software laufen, weil sie ansonsten sehr unsicher sind.
Ein weiteres Phänomen ist das Social Engineering. Was hat es damit auf sich?
Betrüger geben sich als bekannte Firmen oder Personen aus. Und das kann zum Beispiel sein, dass man Anrufe bekommt oder WhatsApp-Nachrichten oder auch E-Mails und denkt, das ist jemand, den ich kenne, da muss ich irgendwie reagieren. Eine ganz bekannte Variante ist dieser Enkelkind-Trick, wo man denkt, irgendwie, dann kriegt man plötzlich eine Nachricht von Unbekannt, so, lieber Opa, ich habe mein Handy verloren, das ist meine neue Nummer, ich bin hier im Ausland und brauche dringend Geld. So, und die Tricks bei dem Social Engineering werden immer raffinierter.
Und wie kann man sich dagegen schützen?
Grundsätzlich Datensparsamkeit, keine Daten an Unbekannte weitergeben. Gewinnspiele sind zum Beispiel oft ein großes Problem, weil Daten da weiterverkauft werden. Grundsätzlich auch keine Links oder Anhänger aus unbekannten Quellen öffnen, zum Beispiel keine Links in E-Mails klicken oder auch nicht aus SMS oder sonstigen Nachrichten, weil man quasi über das Klicken von Links auch auf dem Handy manchmal auf kritische Internetseiten kommt.
Das gilt ja wahrscheinlich generell, also auch wenn man in seinem heimischen WLAN-Netz zum Beispiel unterwegs ist, aber umso mehr natürlich, wenn man noch im öffentlichen WLAN unterwegs ist, ne? Also wenn man sich in ein öffentliches WLAN eingeloggt hat, sage ich mal.
Grundsätzlich bieten öffentliche WLANs natürlich viel mehr Gefahrenpotenzial. Man kann natürlich versuchen, einen VPN zu nutzen, also eine sichere verschlüsselte Verbindung, aber trotzdem können Daten dort leichter abgefangen werden. Ein Risiko ist zum Beispiel, wenn ich in meinem Handy öffentliche WLANs eingestellt habe und dem Handy sage, es soll sich automatisch verbinden, zum Beispiel mit dem WLAN der Deutschen Bahn. Und dann macht jemand im Bahnhof einen Hotspot auf und nennt seinen Hotspot genauso wie die Deutsche Bahn. Und mein Handy verbindet sich automatisch mit dessen Gerät.
Ui.
Das ist so ein Beispiel, wo ja scheinbar ein öffentliches WLAN da ist, ne, aber man dann quasi auf einen Betrüger reingefallen ist. So. Grundsätzlich, was kann man tun? VPNs hatte ich angesprochen, also sichere verschlüsselte Verbindungen. Man kann das Gerät absichern. Und wenn es um das WLAN zu Hause geht, dann geht es darum, das möglichst gut abzusichern. Also mit einer ordentlichen Verschlüsselung, langen Kennwörtern, die man auch wechselt. Also nicht hardwareseitig eingestellte Kennwörter.
Zu den Kennwörtern kommen wir gleich nochmal, auch was die Logins bei irgendwelchen Online-Händlern oder wie auch immer betrifft. Das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, Herr Gehr, das sind sozusagen die Basics. Wie kann ich mich darüber hinaus auf mögliche Angriffe vorbereiten? Da gibt es eine ganze Palette. Wir müssen das relativ kurz zusammenfassen, aber die wichtigsten Punkte wären schon gut.
Grundsätzlich sollte man sich eine Übersicht verschaffen, wo Daten von einem gespeichert sind und wo man Online-Konten besitzt und auch welche Passwörter dahinterlegt sind. Und unnötige Accounts gelegentlich zu löschen, ist auch sehr sinnvoll. Stichwort Datensparsamkeit. Eine Möglichkeit, wie man da einen besseren Überblick sich verschaffen kann, ist ein Passwortmanager, weil dort quasi in einem zentralen Safe sowohl Passwörter als auch Login-Daten gespeichert werden. Und man hat zum einen einen Überblick und man hat aber zum anderen auch die Möglichkeit, starke zufällige Passwörter zu vergeben und auch auf jeder Internetseite andere Passwörter zu vergeben.
Für diesen Manager braucht man dann aber wiederum ein Passwort und das sollte dann ganz besonders stark sein, ne?
Völlig richtig. Das ist dieser Masterkey, sozusagen der Tresorschlüssel, der den Safe aufmacht, wo die ganzen anderen Passwörter drin gespeichert sind. Da braucht man auf jeden Fall 2-Faktor-Authentifizierung und auch ein sehr starkes Passwort. Es gilt ja sowieso für Passwörter, dass man die nicht irgendwo hinschreibt, ins Handy eintippt, per Post-it an den Monitor oder ähnliche Sachen. Und natürlich muss man bei so einem Masterpasswort von einem Passwortmanager besonders aufpassen. Mhm. Da gilt die Regel, dass ein Passwort mindestens 14 Zeichen haben sollte, natürlich umso mehr. Dort werden in der Regel längere Passwörter.
Nicht benutzt. Nur Buchstaben und Zahlen, womöglich noch Geburtsdatum oder so etwas. Sie haben eben ein ganz wichtiges Stichwort genannt, die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Was hat es denn damit eigentlich genau auf sich?
Der erste Faktor ist das Passwort, was man eingibt, dem Benutzernamen. In der Regel reicht das. Sicherere Accounts sollte man mit einem zweiten Faktor sichern. Das heißt quasi, das Passwort reicht nicht, um reinzukommen, sondern ich brauche einen zweiten Faktor und das ist oft eine App oder eine Nummer, die einem per SMS zugeschickt wird. Mhm. Da muss man quasi nochmal das Okay geben, damit sich der Account überhaupt öffnet. Das ist insbesondere bei kritischen Logins. Ich hatte den Passwortmanager schon genannt. Andere kritische Logins wären Online-Banking, PayPal-Klarna-Accounts oder auch insbesondere die E-Mail-Adresse, weil von dort auch alle anderen Accounts zurückgesetzt werden können.
Okay. Wir werfen hier gerade ein bisschen mit Fachbegriffen um sich, die manche Leute vielleicht zum ersten Mal hören. Dazu gehört auch das sogenannte Leadspeak. Das ist irgendwie so eine neue Art oder für mich auch relativ neu gewesen, wie man sich vermeintlich schützen kann, aber das ist eher nicht empfehlenswert, nicht?
Grundsätzlich ist unsere Empfehlung schon auch Buchstaben und Sonderzeichen zu benutzen in Passwörtern. Okay. Beim Leadspeak ist es so, dass Buchstaben durch ähnlich aussehende Zahlen ausgetauscht werden oder Sonderzeichen, dass zum Beispiel statt ohne Null geschrieben wird. Ja. Und das ist natürlich was Computer sehr leicht knacken können. Das ist also ähnlich problematisch, wie wenn man über die eigene Person bekannte Sachen wie Namen von Enkelkindern, Geburtsdatum und solche Sachen in die Passwörter einbaut. Auch problematisch sind bekannte Zitate, Anfänge von Büchern, also quasi alles, was oft im Internet im Zusammenhang auftaucht. Ne? Also das sollte man möglichst meiden. Es ist aber auch ein Problem, wenn ein Passwort einfach nur zu kurz ist, weil dann quasi durch häufiges Ausprobieren und viel Rechenleistung Passwörter auch geknackt werden können. Deshalb auch der Tipp, Passwörter mindestens 14 Zeichen lang sein zu lassen. Und wenn man sich das Passwort merken möchte, man kann schon auch, wenn man mit Sonderzeichen, kleinen Großbuchstaben spielt, kann man da auch Wörter reinnehmen und sich auch über Eselsbrücken versuchen, bestimmte Sätze mit Sonderzeichen und so weiter zu merken, wenn man zum Beispiel bestimmte Wörter kombiniert.
Es gibt ja noch so eine Geschichte, falls ich das Passwort für einen Online-Zugang mal vergessen habe, kann ich mich gegebenenfalls trotzdem einloggen, wenn ich eine vorher definierte Sicherheitsfrage beantworte. Aber ist das wirklich so sicher?
Die Sicherheitsfragen in Anführungsstrichen sind sehr, sehr kritisch zu beurteilen. Wenn da zum Beispiel gefragt wird, wie mein Hund heißt und in meinem Instagram-Account ist mein Hundename angegeben, dann kann natürlich jeder völlig problemlos sich bei mir einloggen, weil durch diese Sicherheitsabfrage kommt er dann rein. Deshalb raten wir davon tatsächlich ab.
Ich habe es eben schon erwähnt, Herr Gehr, wir können dieses hochkomplexe Thema an dieser Stelle noch relativ kurz zusammenfassen. Auf den Webseiten der Verbraucherzentralen wird das ja sehr viel ausführlicher beleuchtet. Da gibt es zum Beispiel auch einen Hinweis auf den jährlichen Ändere-Dein-Passwort-Tag am 1. Februar.
Ja, tatsächlich, ob man das nun einmal im Jahr macht, also grundlegend ist unsere Empfehlung einfach, Passwörter ab und zu wechseln.
Wir haben jetzt viele Aspekte gestreift, die von bereits bestehenden Online-Konten ausgehen. Ich würde aber zum Schluss ganz gerne noch wissen, worauf ich schon vorher achten sollte, sprich bei der Registrierung für ein neues Konto.
Grundsätzlich ist es, wenn man mal irgendwie ein Passwort vergessen hat und da wirklich irgendwie nicht mehr reinkommt und sich so Accounts zurücksetzen lässt, ähnlich wie auch beim Thema Identitätsdiebstahl, dann ist es sinnvoll, wenn man bei der Registrierung nur korrekte Daten angegeben hat. Wenn ich jetzt beispielsweise ein E-Mail-Postfach mit einem falschen Geburtsdatum und einem falschen Namen erstelle, Und ich muss das irgendwie zurücksetzen lassen, weil das beispielsweise gekapert wurde von Kriminellen. Und ich kann mich gar nicht ausweisen mit meinem Ausweis, dann wird es ganz, ganz schwierig, da ranzukommen. Das heißt also, bei wichtigen, kritischen Accounts sollte man auch gelegentlich mal gucken, ob da eigentlich die korrekten Daten angegeben sind, dass man sich im Notfall auch ausweisen könnte.